am Mikroskop.
Wie funktioniert Arzneimittelproduktion, Forschung und Entwicklung? Wie und wo wird geforscht? Welche Position nimmt Österreich im internationalen Zusammenspiel ein? Und welche Mythen können mit einem Faktencheck erklärt werden? Der Podcast Am Mikroskop widmet sich dem Themenkreis pharmazeutische Produktion, Forschung und Entwicklung im Licht der aktuell brisanten Situation. Eine Initiative von Fachverband Chemische Industrie und Forum der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich. Folge 21. Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die stille Pandemie? Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Österreich die Todesursache Nummer 1. Dennoch passiert unverändert zu wenig, um die Ursachen zu bekämpfen. Wo müsste man ansetzen? Welche Rolle spielt medikamentöse Therapie, um der stillen Pandemie Herr zu werden? Und wohin geht die Forschung? Meine Gesprächspartner diesmal sind Primarius-Universitätsprofessor Dr. Martin Clodi, Vorstand der Abteilung Innere Medizin am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Linz sowie Präsident der Cholesterinallianz. Hallo.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Und Magister Bernhard Mraas, Country Medical Head von Novartis Österreich. Willkommen.
Schönen guten Tag.
Professor Clodi, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Österreich die Todesursache Nummer 1. Das ist bekannt seit vielen, vielen Jahren. Warum reden wir heute trotzdem darüber?
Es ist bekannt seit vielen, vielen Jahren. Wir haben in Österreich ungefähr 80.000 Todesfälle pro Jahr, zum Plus, Minus. Herz-Kreislauf-Erkrankungen machen circa ein Drittel bis die Hälfte dieser Todesfälle aus. Die Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind meist die Endstrecke vieler anderer Erkrankungen, die die Gefäße kaputt machen. Hohes Cholesterin, Diabetes, Bluthochdruck, Übergewicht, alle diese Dinge. Und wir wissen das Wissen in der Bevölkerung ist eigentlich relativ gut über alle diese Risikofaktoren. Und ich glaube, dass es aus dem Grund ein bisschen in den Hintergrund gerutscht ist. Und wir haben viele neue Medikamente und wir sollen auch, glaube ich, an den Lebensstil appellieren, um diese Risiken wieder mal erstens in den Fokus zu rücken und zweitens für den Einzelnen das Ganze auch zu reduzieren.
Dann wollen wir es mal Schritt für Schritt durchgehen. Können Sie auf die unterschiedlichen Krankheitsverläufe eingehen, die hier die Rolle spielen, die Hauptrolle?
Es ist sicher so, dass ein Gutteil der Erkrankung auch genetisch festgelegt ist. Es gibt gewisse Personengruppen, darum ist es auch immer wichtig, in der Familie zu fragen, beziehungsweise weiß man das oft gibt es frühzeitig Herz-Kreislauf-Erkrankungen, einen Herzinfarkt, das Ähnliche ist ja auch für die Krebserkrankungen. Das macht einen gewissen Prozentsatz aus, warum eine Erkrankung auftritt. Und dann gibt es viele Faktoren, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und wir meinen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und denken alle immer nur an das Herz. Aber Herz-Kreislauf ist das gesamte Gefäßsystem. Da gehört auch der Schlaganfall dazu, natürlich der Herzinfarkt, aber auch die Gefäße in den Beinen oder im Bauchraum. Das heißt, wir haben ein ganz langes Arteriennetz, das geschädigt wird durch viele andere Faktoren. Und da ist es wichtig, dass wir diese Faktoren wieder in den Fokus rücken.
Was sind die Hauptursachen?
Die Hauptursachen sind, ich glaube, das Führende ist ganz sicher das Cholesterin, das hohe Cholesterin. Wir sprechen heute vom LDL-Cholesterin. Es gibt noch manch andere Faktoren, wie zum Beispiel Lipoprotein klein a, ein Faktor, der in den letzten Jahren neu in den Fokus gerückt ist, ähnlich aggressiv wie das LDL-Cholesterin, schädigt auch die Gefäßwand und das unabhängig vom LDL. Aber zurück zum LDL, vielleicht können wir nachher nochmal über das Lipoprotein klein a ganz kurz sprechen. Aber das LDL ist der Faktor, der wahrscheinlich am schädlichsten für die Gefäße ist. Ohne Frage, als nächstes oder vielleicht sogar führend, ist das Rauchen. Ich glaube, das sollten wir trotzdem hier kurz ansprechen, dass Nikotin und die Rauchinhaltsstoffe sind ganz schädigend für die Gefäße. Aber dann kommt als nächstes ganz sicher der Diabetes, der Bluthochdruck, der Bewegungsmangel, so eine ganze Reihe an Faktoren, die wir heute messen können. Was wir nicht unterschätzen sollen, ist, dass wir, ich sage immer zu den Studenten, wir bewegen uns ein bisschen wie im Mittelalter oder in der Steinzeit in dem, was wir heute diagnostizieren können. Und in 100 Jahren, wenn die über uns lachen und sagen, ha, das haben die alles nicht bestimmen können. Ich glaube, dass bei uns im Körper sich viel mehr abspielt, als wir messen können. Was wir wissen ist, wenn wir uns bewegen, wenn wir schauen, dass diese Risikofaktoren LDL, Diabetes, Blutdruck in Ordnung sind, das heißt dort, wo wir aus Studien wissen, dass das okay ist, dann können wir das Risiko ganz gewaltig reduzieren.
Wie hoch ist der Anteil derer, die aufgrund von zu hohem LDL-Cholesterin an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung sterben?
Also die Zahlen sind ungefähr so, das hat mir eine Kollegin neulich, die hat das erzählt, die haben erhoben, dass ungefähr 100.000 Ereignisse pro Jahr in Österreich auftreten. Das sind Angina pectoris, das heißt enge Herzgefäße, das sind Herzinfarkte, circa 15.000 pro Jahr, 15.000 Schlaganfälle und dann kommen noch viele andere Erkrankungen hinzu, sodass diese Summe aller Herz-Kreislauf-Erkrankungen 100.000 Ereignisse ausmacht pro Jahr. Das heißt nicht, dass alle 100.000 daran versterben, das wissen wir, weil sie nur 30.000 oder 35.000 sind. Aber einer von drei Herzinfarkten verstirbt auch daran, also circa 3.000 bis 5.000 in Österreich. Das Gleiche gilt für den Schlaganfall.
Haben sich diese Zahlen in den letzten Jahren verändert, prozentuell?
Diese Zahlen haben sich, da gibt es in Österreich keine sehr guten Daten, muss man sagen, aber prozentuell, wir haben sehr gute Daten aus den USA, wo sich das doch ganz dramatisch reduziert hat. Zum Beispiel in der Population der Patienten mit Diabetes. Hier wissen wir, dass die Therapie mit Cholesterinsenkern, LDL-Senkern, die Diabetestherapie, die Bewegung zu einer Reduktion fast um die Hälfte der Herz-Kreislauf-Erkrankungen geführt hat.
Herr Magister Mraz, nun sind Herzinfarkte und Schlaganfälle ja bei Gott keine neuen Phänomene und auch das Cholesterin als Ursache ist extrem beforscht. Warum legen Sie in der Pharmaforschung dennoch einen so starken Schwerpunkt darauf?
Wir haben gerade gehört, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine Volkskrankheit sind. Und von dem her ist es uns wichtig als Industrie, dass wir unseren Beitrag leisten, um diese Volkskrankheit zu reduzieren. Um ein paar Zahlen zu nennen, das Institut für höhere Studien hat voriges Jahr, vor ziemlich genau einem Jahr, eine Studie veröffentlicht, haben sich angeschaut, welchen Einfluss hat Hypercholesterinämie in Österreich auf Gesundheitsökonomie und auf Volkswirtschaft. Und rausgekommen ist, dass jedes Jahr allein in Österreich nur durch Hypercholesterinämien in Österreich, also erhöhte Cholesterinwerte, ein Schaden bzw. Kosten im Gesundheitssystem von über 1 Milliarde Euro entstehen. Jahr für Jahr nur für Österreich. Und von dem her ist es wichtig, dass wir hier ansetzen, dass wir neue Therapiemöglichkeiten finden, Aufklärung betreiben und um hier wirklich eine Verbesserung zu erreichen. Ich persönlich zum Beispiel komme aus der Onkologie oder habe jahrelang in der Onkologie gearbeitet und geforscht. Und dort ist es so, wenn ein Patient oder die Diagnose Krebs bekommt, dass der anders mit dieser Situation umgeht und auch die Angehörigen, als wenn Diagnose Hypercholesterinämie kommt. Und das ist aber eigentlich paradox, weil die Todesursache Nummer eins ist, wie Professor Klode schon gesagt hat, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und von dem her müsste es eigentlich anders sein. Nämlich gerade in der Onkologie hat sich über die letzten Jahre durch bessere Früherkennung, durch bessere Therapiemöglichkeiten hier ein Wandel eingestellt und die Patienten können viel länger überleben. Und es gibt viele Patienten, die können mit Krebs sterben, aber müssen nicht an Krebs sterben.
Also es wird zu wenig ernst genommen. Ja, Herr Professor, bitte.
Vielleicht darf ich hier noch hinzufügen, es ist, glaube ich, genau um das, das ist das Thema, um das es geht. Wir haben in den 90er Jahren, viele werden sich noch daran erinnern, die so Folgen gehabt wie Schacht im Herztod oder war das sogar noch früher und da war das wirklich im Fokus. Das war auch wie diese ganzen Therapien, mit denen wir das LDL senken können, neu gekommen sind. Und in den letzten 10, 20 Jahren ist das Ganze also ein bisschen aus dem Fokus gerückt, weil die Therapien Standard sind. Wir wissen das, wir setzen sie ein, aber nicht so, wie wir eigentlich sollten. In den letzten Jahren sind viele neue, innovative Therapien gekommen, sowohl für das Cholesterin wie auch in der Diabetestherapie und auch in anderen Bereichen, die jetzt uns Ärzten und Ärztinnen die Möglichkeit geben, effektiv und relativ simpel eigentlich diese Medikamente erstens einzusetzen und diese Risikofaktoren zu reduzieren.
Welche neuen Entwicklungen und Medikamente gibt es denn da?
Die neuesten Therapien setzen auf RNA-Ebene an. Das heißt, die setzen dort an, wo die Baupläne für Proteine sind und verhindern, dass die Baupläne überhaupt dazu führen, dass Proteine entstehen können. Also die zerstören die Baupläne, bevor Proteine entstehen können, produziert werden können.
Mein Körper will schädliches Cholesterin erzeugen, aber da kommt ein Stoff und blockiert das.
Genau. Legt sich drauf und blockiert das. Mhm. Sehr effektiv. Es gibt ähnliche Methoden auch mit der Antikörpertherapie. Es gibt zum Beispiel im Diabetes auch Medikamente, die körpereigenen aus dem Darm produzierten Proteine nachmachen und sehr, sehr effektiv sind in der Senkung des Blutzuckers, aber auch zum Beispiel in der Appetitregulation, diese berühmte Abnehmspritze. Also es gibt sehr, sehr viel, was sich hier getan hat, die Medizin. Und was man schon dazu auch sagen muss, diese Medikamente sind nicht rasend teuer. Sie sind nicht ganz billig, aber nicht rasend teuer. Und ich glaube, wir sprechen hier eher in der Masse von viel Geld, aber nicht für den Einzelnen.
Aber Sie haben gerade gesagt, es ist noch nicht sozusagen durch. Es funktioniert noch nicht ganz gut. Woran liegt das?
Ich glaube nicht, dass man sagen kann, es funktioniert nicht ganz gut. Es ist so, dass diese neuen Möglichkeiten uns auch zeigen, dass wenn das LDL-Cholesterin zum Beispiel tiefer ist in einer größeren Gruppe, wenn man eine Studie macht, das ist erst mit den neuen Therapien möglich, dann sehen wir, es kommt zu noch weniger Ereignissen. Vielleicht eine Zahl, das ist vielleicht, um sich's vorstellen zu können, ich rede immer vom LDL-Cholesterin, das ist eigentlich das Entscheidende. Das LDL-Cholesterin, wenn ich das um 40 Milligramm pro Deziliter senke, reduziere ich die Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt zu bekommen, um 20%. Senke ich es um 80 Milligramm, um die Hälfte, also durchaus viel. Und bis jetzt war das aber nicht möglich und wir können jetzt weiter hinuntergehen und daher wissen wir, dass es möglich ist, die Ereignisse noch weiter zu reduzieren und darum werden auch die Leitlinien, das heißt, wohin soll ich meinen LDL-Wert senken, werden alle 3 Jahre ein bisschen tiefer und das braucht wie in allen Bereichen immer Zeit. Ich glaube nicht, dass wer absichtlich etwas nicht macht, sondern es braucht eben einen Podcast wie diesen, um das wieder zu transportieren.
Sie haben noch von einem anderen problematischen Parameter gesprochen, den wollten Sie später klären. Später wäre dann jetzt.
Ja, vielleicht ganz kurz. Der zweite Wert neben dem LDL ist das sogenannte Lipoprotein klein a. Das ist ein Wert, der ist sehr stabil über das gesamte Leben. Sollte man einmal im Leben bestimmt haben. Und der war bis jetzt nicht so im Fokus, weil wir keine Therapiemöglichkeit hatten. Jetzt mit diesen neuen Therapien, die Kollege angesprochen hat, entweder auf RNA-Ebene oder auf Antikörperebene, wird das mitgesenkt. Und es gibt in Studien auch ganz neue Medikamente, die spezifisch diesen Parameter senken. Ist auch ein Fettstoffwechselparameter, der genauso wie LDL die Gefäße schädigt und es führt dann schlussendlich zur Atherosklerose, zur Gefäßverkalkung, was genau wie das LDL das auch macht.
Lipoprotein klein a, kann man das schon bestimmen heutzutage?
Bestimmen kann man es. Wie Professor Claudi schon gesagt hat, derzeit gab es keine therapeutischen Möglichkeiten und es wird oft nur das bestimmt oder darauf fokussiert, was auch danach ja beeinflussbar ist. Und bisher war dieser Parameter nicht beeinflussbar. Jetzt ist er momentan bedingt beeinflussbar mit den bestehenden Medikamenten und neue Medikamente befinden sich gerade in der Entwicklung. Und erste Studienergebnisse schauen recht positiv aus. Derzeit laufen die großen Zulassungsstudien. Wenn die sich ebenfalls so positiv darstellen, die Daten, dann werden wir in 2 bis 3 Jahren mit Zulassungen rechnen können. Und dann haben wir hier ein neues Medikament gegen diesen unabhängigen Risikofaktor, der sich auch nicht durch Lebensstilbeänderungen, nicht durch Nahrungsergänzung oder Nahrungsveränderungen beeinflussen lässt. Also dann hätten wir hier etwas in der Hand, um die Patienten noch wieder ein Stückchen gesünder leben zu lassen.
Also irgendwann wird das automatisch bestimmt, wenn man leicht was dagegen tun kann, wenn es zu hoch ist, das klein a.
Ja, exakt. Es ist leicht bestimmbar. Ja. Es zahlt die Kasse nicht, kann man nicht immer böse sein, aber man kann es selber bezahlen, wenn man es möchte. Es kostet auch nicht die Welt.
Ja, muss man halt wissen. Vielen Dank für diese Information. Also ich war jetzt da gerade beim Internisten und dann hat man meine Karotis geschallt. Und dann, der war sehr launig, der Facharzt, der das gemacht hat, hat gesagt, also Sie können ab jetzt jeden Tag eine Schachtel Zigaretten rauchen und Sie können ab jetzt jeden Tag 4-5 Schmalzbrot essen. Es wird sich nichts ändern, da ist nichts bei Ihnen, keine Ablagerung. Und wenn man mich so anschaut, denkt man sich, naja, also irgendwie hätte es schon ein bisschen aufpassen können mit dem Essen. Ist das dieser genetische Faktor?
Nein, ich glaube, man muss das ein bisschen
oder
differenzieren.
Hätte man, hätte
es war, glaube ich, ein sehr launiger
Internist. Sehr lustig, ja.
Er ist auch okay. Ich glaube, dass die Psyche auch viel mitspielt im Leben und wenn es einem gut
hat
geht,
merkt,
man geht
man
nach
bei
Hause.
Mir so mit den richtigen Hämmern
genau, dann passt alles. Es muss, wenn in der Karotis gar nichts, wenn sich nichts zeigt, muss das nicht zwingend auch in den Herzkranzgefäßen oder im Bein sein. Aber es ist schon, glaube ich, ein guter Hinweis, wenn in den Karotis, also in den Halsgefäßen, keine Plaques sind, dann ist das sicher ein gutes Zeichen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, sollte man einfach die Werte bestimmen. Es wird immer den Opa und den Onkel geben, der 95 ist und ein paar Zigaretten seit der Jugend geraucht hat und nicht tot ist. Und ich glaube, das sind Killer-Argumente, gegen die kommt man sehr schwer an. Wenn das wer so möchte, dann würde er das so glauben. Die Studie sagen, wenn ich 1000 Leute behandle und das LDL senke, versus 1000 Leute, wo ich es nicht senke, dann haben die um 20-40% weniger Herzinfarkte. Das gilt nicht immer für den Einzelnen.
Wir reden von Medikamenten, von visionären, hochinnovativen Medikamenten, die in wenigen Jahren für alle zugänglich sein werden. Würde es nicht aber auch ausreichen, die Menschen zu einem gesünderen Lebensstil zu bewegen?
Vielleicht zu den Cholesterinwerten. Es ist schon so, wenn wer LDL 170 hat und sich an nichts hält und dann Sport und ein bisschen und übergewichtig ist und dann Sport betreibt und ein bisschen etwas weniger Cholesterin mit der Nahrung aufnimmt, können die Werte durchaus auch signifikant sinken. Im Schnitt wissen wir, dass die Ernährung nicht mehr als 10-15% bringt, gerade beim Cholesterin. Also dort ist es nicht zwingend, dass der Lebensstil für diese Werte so viel bringt. Wo der Lebensstil schon viel bringt, ist grundsätzlich, wenn man aktiv ist, sich bewegt, man sagt so 150 Minuten pro Woche, aber in Wirklichkeit ist jeder Schritt, den man tut, positiv von Vorteil. Das ist aber generell, weil wenn man normalgewichtig ist, sich bewegt, hat man weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weniger Gelenkserkrankungen, wenn man es nicht übertreibt. Man hat weniger Krebs, man hat weniger, was weiß ich, eine ganze Reihe von Erkrankungen können Sie da aufzählen. Das heißt, Lebensstil und das, danke für die Frage. Wahrscheinlich betonen wir das sehr, sehr oft viel zu wenig, weil wir glauben, es wissen eh alle. Aber ich glaube, man sollte sich bewegen und versuchen, annähernd normalgewichtig zu sein. Ob man das jetzt wirklich am Body Mass Index festmacht oder wie auch immer. Man soll über 30 BMI ist sicher nicht gut. Wahrscheinlich ist so 27 die Grenze. Es hängt immer ein bisschen vom Alter ab. Aber ich glaube, Bewegung ist noch besser. Nicht fit übergewichtig ist nicht dasselbe wie lazy übergewichtig. Mhm.
Wenn eine Lebensstiländerung bei so einem hohen Anteil aber nicht ausreicht, müssten wir nicht vorbeugend gescreent und behandelt werden?
Ja, gute Idee.
Wann wird man gescreent? Man wird gescreent in der Schule hoffentlich, obwohl es immer weniger Schulärzte gibt, wie ich höre, beim Bundesheer.
Wenn man zum Hausarzt, zur Hausärztin geht und das untersucht haben möchte, dass die Kassen zahlen das schon, weil man kann auch aus dem Cholesterin und dem HDL, das sind die Parameter, die bestimmt werden, kann man sozusagen das Risiko errechnen und die Glucose wird bestimmt, HbA1c in Zukunft auch. Also man kann auch spezifisch beim Hausarzt, der Hausärztin danach fragen, dass man gern den Zucker, das Cholesterin bestimmt haben möchte, dann findet das schon statt. Zu Ihrer Frage, wo gescreent wird, ist schon ganz richtig. Gescreent wird zum Beispiel die Jugend, die männliche Jugend bei der Stellung. Ja. Bei der weiblichen Jugend zum Beispiel ist das schon wieder nicht der Fall, Benachteiligung. Aber man sollte vielleicht auch ein bisschen in der Familie fragen, gibt es dort ein Risiko? Ich glaube, die Familienanamnese darf man nicht unterschätzen. Nicht? Gibt es frühe Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gibt es Diabetes, dann steigt das Risiko und man sollte halt ab einem gewissen Alter mal eine Blutbestimmung haben. Wobei meine Erfahrung schon die ist, dass viele das wissen.
Theoretisch, also?
Ja, die waren schon alle irgendwo einmal. Irgendwann.
Irgendwann.
Ja, nur mal vergisst
recht. Dann haben Sie Sachen gehört, die Sie nicht gern hören wollten, dann sind Sie dort nicht mehr hingegangen.
Und das verschwindet dann in einem Ordner.
Ja, es ist aber wahr. Also das sind halt Sachen, die ganz tief eindringen in gesamte, weil man ja sagt, Lebensstil, Lebensführung, in Selbstbewusstsein, in die Angst vor einem unwürdigen Ende. Ja, wir stecken den Kopf gerne
in den Sand.
In den Sand. Es gibt die Möglichkeit. Jeder Österreicher, jede Österreicherin hat einmal im Jahr, wie Sie schon gesagt haben, Herr Magister, die Möglichkeit, sich untersuchen zu lassen, alle Werte anschauen zu lassen. Aber es gibt auch einige Leute, die sagen, ich will es gar nicht genau wissen. Wenn Sie jetzt einen Freund, und ich spreche aus Gründen nur von Männern, einen gleichaltrigen Freund hätten, wo Sie sich denken, nein, der sollte sich das ein bisschen anschauen lassen, ich habe so den Verdacht, da stimmt irgendwas nicht, wie würden Sie den überreden? Haben Sie einen Trick?
Was mein erster intuitiver Gedanke ist, Männer sind allgemein sehr pauschal betrachtet eher so die von der bequemen Sorte. Ich denke jetzt auch ein bisschen an mich. Am erfolgsversprechendsten, glaube ich, wäre es, über seine Partnerin zu gehen, mit der Partnerin zu sprechen und das Thema mit ihr aufzunehmen. Und sie hat dann die Nachhaltigkeit, das auch wirklich zu erreichen.
Wirklich?
Ja, und was
es gibt ja die Statistik, dass verheiratete Männer länger leben. Das hat einen Grund.
Ja, was sagen Sie dazu, Herr Professor?
Ja, da gibt es eine Untersuchung. Wenn man 40 verheiratet ist, lebt man 10 Jahre länger als Mann. Frauen wahrscheinlich kürzer um die 10 Jahre.
Ich finde es empörend, dass Sie uns das jetzt wieder umhängen. Ich finde das wirklich empörend, aber ich nehme es zur Kenntnis.
Das ist eine Untersuchung, da weiß ich auch, wer das gemacht hat. Ich glaube, es ist ein bisschen einschlägig, aber ich glaube, ein bisschen stimmt's. Nein, zurück, was würde ich machen? Ich glaube, Kollegen und Freunde direkt anzusprechen, ist immer schwierig. Aber auf die Frage zu antworten, was wir gerne hätten, auch von der Cholesterinallianz, dass man so eine App ins Leben ruft, ähnlich wie das mit Covid-19 war, mit dem grünen Pass, der sich aus der Elga speist. Und da sind diese wesentlichen Parameter drinnen, wie LDL-Cholesterin, HbA1c-Blutzuckerwert, Blutdruck, solche Parameter. Und am Abend noch beim Gespritzten oder beim Kaffee am Nachmittag oder wie auch immer, wird dann besprochen, was meine App ist ganz grün, ui, bei dir ist gelb zum Beispiel.
Und gibt es noch mehr positive Anreize? Was fordern Sie vom österreichischen Gesundheitssystem?
Naja, ich glaube, vom Gesundheitssystem sollte man schon fordern. Ich glaube, diese tägliche Turnstunde, ich glaube, man muss ganz früh beginnen. Mhm. Und tägliche Turnstunde, ich glaube, es sind die gezuckerten Getränke, wobei Zucker selber ja nicht schlecht ist, es ist immer die Menge, die das Gift macht. Da sind schon viele Dinge, wo man ansetzen sollte. Und wahrscheinlich sollte man vom Gesundheitssystem oder vom Bund, von der Regierung, von wem auch immer oder wer auch immer dafür zuständig ist, schon Kampagnen machen, die mehr diese gesunde Lebensführung propagieren. Das ist etwas, was wir wissen. Das Gewicht nimmt zu in der Gesamtbevölkerung, auf der gesamten Welt. Das hat sich verdreifacht, die Anzahl der Adipösen seit 1970. Die Bewegung ist um 30% zurückgegangen seit 1970. Und wenn man dann krank ist, und ich sehe die Patienten ja jeden Tag, das ist den meisten gar nicht so lustig. Es gibt ein paar, die sagen, es ist mir jetzt egal, ich lebe jetzt, solange es halt noch geht und Ende. Aber die meisten sind schon irgendwie nicht glücklich.
Die bedauern ihren Lebensstil.
Ein bisschen schon den Lebensstil oder hätten es gern anders. Und gerade wenn man älter wird, merkt man ja, dass das Leben endlich ist. Und das, was ja Österreich ein bisschen vorgeworfen wird, dass wir weniger symptomfreie Lebensjahre haben. Es ist gar nicht so, dass das Lebensdauer so viel kürzer wäre in Österreich, sondern angeblich ist im Vergleich zu den skandinavischen Ländern die gesunden Lebensjahre ein bisschen weniger. Wobei ich bei all diesen Statistiken immer ein bisschen skeptisch bin, ob die wirklich stimmen. Aber vielleicht ist es so.
Herr Magister Mraz, abschließend vielleicht ein Blick in die Zukunft. Worauf wird sich die Forschung konzentrieren? Was ist vielleicht schon bald Realität im klinischen Alltag?
Ja, wir haben schon über Lipoprotein klein A gesprochen, über die Möglichkeiten. Also da tut sich wirklich sehr, sehr viel, um hier wirklich auch einen derzeit noch nicht therapierbaren erhöhten LPA-Wert auch therapieren zu können. Was aber momentan auch schon, und das ist bereits jetzt die gelebte Zukunft, ja, was ganz was Spannendes, es gibt eben diese, nochmal vielleicht zurückzukommen zu diesen RNA-Therapien, ja, die sind wirklich insofern hochinnovativ, weil sie einen eigenen Schutzmechanismus nützen. Und zwar, Zellen haben es gelernt, Viren zu erkennen. Weißt du, wenn ein Virus in eine Zelle eindringt, und die Viren brauchen ja Zellen, um sich vermehren zu können, wenn eine Zelle diesen Virus oder Bausteine dieses Virus erkennt, also RNA von den Viren, dann können sie über die RNA-Interferenz diese Baupläne der Viren zerstören und der Virus kann nicht sich fortpflanzen, also nicht weiterentwickeln, und das wird hier gestoppt. Und diesen Mechanismus, der wurde entdeckt, und die Entdecker haben dafür 2006 den Medizin Nobelpreis bekommen, also wirklich ein hochinnovativer Ansatz. Und dieser Ansatz wird eben auch bei der RNA-Interferenz ausgenutzt und baut eben darauf auf, dass dieses Protein, das die Rezeptoren für LDL-Cholesterin in der Zelloberfläche reduziert, dass dieses Protein gar nicht gebaut werden kann, weil es in der Zelle, in dem Moment, wo dieses Protein, der Bauplan für das Protein kommt, erkennt die Zelle das und sagt, na, das brauche ich nicht, zerstört den Bauplan und es kann nicht entstehen, nicht hergestellt werden. Und damit werden weniger LDL-Rezeptoren abgebaut, es bleiben mehr auf der Zelloberfläche, es kann mehr LDL-Cholesterin dadurch abgebaut werden und dadurch kann ihm auch wiederum der Cholesterinwert gesenkt werden. Also das sind hochinnovative Ansätze, die aber auch jetzt für die zukünftigen Therapien angewandt werden. Also von dem, dieses Bauplan-Zerstören-Prinzip.
Mhm. Danke, Herr Magister Mraz. Alles Gute für Ihre Arbeit.
Dankeschön.
Herr Professor Clodi, Sie haben jetzt einige Male die Cholesterin-Allianz erwähnt. Sagen Sie uns die Homepage.
Ja, die Homepage, wo man einige Informationen bekommt, ist cholesterinallianz.at. Und vielen Dank für die Einladung.
Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Und wenn Sie das Thema Lebensstil versus Medikamente besonders interessiert, hören Sie sich doch unsere Episode dazu an. Den Link zur Folge 15 finden Sie in den Shownotes. Und wenn Sie sich in die klinische Forschung vertiefen möchten, empfehle ich Ihnen die Episode 12. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.